Gut für König James, aber es tut mir leid um eure Lordschaft.
Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland.
Heute die Schlacht bei Killiecrankie. Hallo, Eoyedunye, Kimmerer-Haarschiff. Auf dem Weg in den Norden mit dem Auto Richtung Inverness fährt man kurz nach Pitlochry mitten durch ein Schlachtfeld, ohne dass man es merkt. Hier bei Killiecrankie hatte 1689 die erste Schlacht der Jakobiten stattgefunden. Und doch gibt es hier nicht, wie bei Culloden, ein riesiges Besucherzentrum mit Flaggen, interaktiver Ausstellung und Pipapo direkt am Schlachtfeld. Nur ein kleines Visitor Center mit einem Café abseits der Hauptstraße. Dabei mangelt es der Geschichte wahrlich nicht an Dramatik. Schauen wir uns diese wichtige Schlacht also einmal genauer an. Die Vorgeschichte. Die englische Republik war Vergangenheit. Cromwell tot, die Stuarts wieder auf dem Thron. Doch der Religionskonflikt schwelte weiter, denn mit James II., dem Bruder von Charles II., schien tatsächlich wieder ein Katholik an die Macht gekommen zu sein. Das passte so ziemlich niemanden in England. Darum initiierte England einen Coup, der von den Engländern später als Glorious Revolution bezeichnet wird. Das englische Parlament bot nämlich die Krone James' protestantischer Tochter Maria an. Maria und ihr Mann William of Orange übernahmen den Thron gerne. William kam mit einer Armee und James II. Musste fliehen. Wie gesagt, England nennt es seitdem die Glorious Revolution. Das Problem, James II. War auch James VII. Von Schottland. Und die Engländer hatten die Schotten mal wieder nicht gefragt. So war der Stuart-Monarch dort noch 4 weitere Monate offiziell im Amt, ehe auch das schottische Konvent William die Krone andiente. Allerdings war das keine wirkliche Vertretung aller Schotten. Im Land verblieben darum noch viele Anhänger der Stuarts. James heißt auf Lateinisch Jakobus. Seine Anhänger nannte man darum ab diesem Zeitpunkt Jakobiten. Und die versuchten, die Stuart-Monarchie in den kommenden Jahrzehnten wiederherzustellen, auch mit Gewalt. So kam es zur ersten Schlacht der Jakobiten bei Killiecrankie. Die Feldherren. Beide Könige waren selbst nicht vor Ort, sondern hatten ihre Feldherren. Auf der Seite des amtierenden Königs stand General Hugh Mackay, ein Highlander, der eine Lowland-Englisch sprechende Regierungsarmee befehligte. Und auf der Seite der Jakobiten befehligte der Lowlander Viscount Dundee eine gälisch sprechende Armee aus Highland Clans und Iren. Die Ausgangslage. Dundee hatte auf dem Dundee Law in Dundee die königliche Standarte von James II. Gesetzt. Dort versammelte er jetzt eine kleine Armee um sich. Allerdings waren das noch viel zu wenige, um einen großen Angriff wagen zu können. Doch die Jakobiten unter einem Patrick Stuart of Bellachin hatten bereits Blair Castle besetzt. Diese Burg wurde als strategisch wichtig erachtet. Das wollte die Regierung natürlich nicht dulden. Sie wollte die Burg befreien. Und Dundee wusste das auch. Es gab also in Folge ein Wettrennen zu dieser Burg. Mackay setzte sich mit einer rund 4000 Mann starken Truppe rasch in Bewegung. Die Soldaten marschierten in einer langen Linie von 8 bis 20 Mann Breite. Sie konnten quasi gar nicht alle auf der schmalen Straße laufen. Mackay hatte es aber so eilig gehabt, dass er ohne seine Kavallerie und ohne Dragoner aufgebrochen war. Dragoner, das sind übrigens berittene Infanteristen. Dundee war ebenso in aller Eile unterwegs, aber er hatte nur rund 1800 Mann bei sich. Am 27. Juli 1689 erreichte Bonnie Dundee die Castle of Blair als erstes. Und nun war die Frage, hier bleiben und auf Verstärkung warten oder angreifen? Die meisten seiner Offiziere sprachen sich für das Warten aus, denn sie waren zahlenmäßig unterlegen und die Clans waren nicht so diszipliniert wie die trainierten Soldaten der Regierung. Doch einer der Offiziere namens Lochiel war 60 Jahre alt und hatte noch im Krieg der drei Reiche an der Seite von Montrose und McCullough gekämpft. Mit all seiner Erfahrung riet er zu einer direkten Konfrontation, denn wenn erst die Dragoner der Regierungstruppen nachkämen, wäre ein Sieg nicht mehr wahrscheinlich. Damit überzeugte er Dundee. Doch in einem zweiten Punkt schaffte er das nicht, denn er bat Dundee darum, dass der nicht mit in die Schlacht reiten solle. Dundee lehnte das ab, er wollte unbedingt mit dabei sein. Sowohl die Jakobiten als auch die Regierungstruppen wussten, dass der Pass von Killiecrankie der einzige Weg nach Blair Castle war. Der liegt circa 5 Kilometer entfernt von der Burg. Beiden Seiten war klar, dass das ein perfekter Ort für einen Hinterhalt sein könnte. Darum schickte auch McKay 200 Mann voraus, um den Pass zu prüfen und zu sichern. Sie kamen zurück mit der Information, dass der Weg klar sei. McKay kam durch den Pass und wartete in einem Kornfeld auf den Rest seines Zuges. Er war erleichtert, dass sie diese potenzielle Falle durchschritten hatten. McKay schickte dann ein Kommando in Richtung Blair Castle, das auch prompt auf einen Trupp Feinde traf. Darum entschied McKay zunächst, dass seine Soldaten nach Norden, also nach vorne, ausgerichtet sein sollten. Doch das spielte dann die in die Karten. Denn der hatte mittlerweile in der gesamten Flanke im Osten auf einem Hang Aufstellung bezogen. Als McKay den Fehler erkannte, ließ er seine Truppen sich um 90 Grad drehen. Ein riesiges Manöver. Er stellte seine Regimenter in einer langen Formation auf, jeweils in einer Dreierreihe. Üblich waren damals eigentlich Fünferreihen, damit diese kontinuierlich nachladen und feuern konnten. Doch McKay hatte Angst, dass die feindliche Kavallerie in die Flanken fallen könnte. Darum stellte er weniger tief, dafür umso breiter auf. Gleichzeitig wollte er den Pass offen halten, damit seine Dragoner nachkommen konnten. Außerdem wollte McKay noch außerhalb der Reichweite der Musketen bleiben. Er musste also mindestens 230 Meter Abstand zu Dundees Männer halten. McKay ritt also auf und ab und ordnete seine Linien. Die Aufstellung war schließlich fast 1,5 Kilometer lang. McKay antwortete dabei also auf das Schlachtfeld und seine Gegebenheiten, so gut er konnte. Doch er war eben durch die Umstände eingeschränkt. Und das war genau nach dem Geschmack der Jakobiten. Dundee und Lochiel hatten 5 Clans gegenüber den Regimentern der Lowlander aufgestellt. Und in der Mitte eine kleine Kavallerie. Doch die Linie der Jakobiten war deutlich magerer als die der Regierungstruppen unten. So standen sich die Armeen also gegenüber. Die Regierungstruppen unten, im Rücken der Fluss, die Jakobiten oben auf dem Hang. McKay wusste, er konnte nur auf den Angriff der Jakobiten warten. Die Kriegstechnik. In Killiecrankie kam er gesichert zum ersten Mal zum Einsatz. Der berühmte Highland Charge. Viele halten ihn ja für einen barbarischen Auswuchs des Clanwesens. Das ist falsch. Der Highland Charge war eine sehr überlegte Taktik, die direkt eine Schwäche des Gegners ausnutzte. Er war eine Antwort auf die immer wichtiger werdenden Schusswaffen und die daraus resultierenden starren Formationen. Denn zu der Zeit war es üblich, in breiten Linien aufeinander zuzumarschieren und jeweils Feuersalven auszutauschen. Die Musketen der damaligen Zeit waren alles andere als eine treffsichere Waffe. Es wurde in breiten Blöcken agiert, die vordrängten und sich dann wieder zurückzogen. Der Highland Charge brach diese starre Formation ganz bewusst auf. Das Prinzip ist einfach. Die Highlander näherten sich auf Schussweite, feuerten einmal und warteten auf die Antwort. Dann stürmten sie los. Während die Gegner noch mit dem Nachladen beschäftigt waren, fuhren die Clansleute unter den Feind und metzelten ihn nieder. Die Geschwindigkeit beim Angriff war also das wichtige Element. Es galt, schneller zu sein, als Musketen geladen werden können. Darum entledigten sich die Krieger aller schwerer Gegenstände, nach dem ersten Schuss auch der eigenen Feuerwaffe. Sie behielten das typische Highland-Breitschwert und einen kleinen Schild, den Targe. Weil die Einheiten der Jakobiten jeweils aus Clans bestanden, wollte da keiner als Feigling gelten. So hielt man die Moral hoch. Und ganz vorne stürmte der Clansadel, die Dönje Üschle, die noblen Leute. Ihr Mut sollte die anderen inspirieren. Der Highland Charge war also, wenn richtig eingesetzt, eine sehr effiziente Taktik. Die Schlacht. Endlich. Nachmittags hatten die Armeen ihre Positionen gefunden. Doch die Sonne stand gegen die Jakobiten. Darum wartete Dundee mit dem Angriffsbefehl. McKay hingegen versuchte verzweifelt, die Attacke zu provozieren, um genau das auszunutzen. Er begann daher zunächst mit seinen 3 Lederkanonen zu schießen. Ein Clansman wurde von einer Kugel getroffen und stand danach einfach wieder auf. Das Geschoss hatte Momentum verloren und die Kanonen waren nicht stark genug. Das half der Moral der Highlander sehr. Denn für die war das Warten ebenfalls hart. Doch Dundee und Lochiel wussten, sie mussten den optimalen Zeitpunkt abpassen. Und sie hatten es hart, ihre Kämpfer zu zügeln. Endlich, kurz vor dem Sonnenuntergang, befahl Dundee den Angriff. Der Highland Charge rollte. McKay gab sofort den Befehl zu feuern. Und schnell lagen 600 Clansmen am Boden. Doch dann erreichten die Jakobiten die Gegner, die nicht einmal Zeit hatten, ihr Bajonett aufzupflanzen. Es folgte ein Gemetzel. Die Schlacht war schnell entschieden für Dundee und die Jakobiten. Mackay erkannte das. Er sammelte, was ging, zog sich mit den wenigen Überlebenden über den Fluss zurück und verließ das Schlachtfeld im Schutze der Nacht durch den Pass, durch den er gekommen war. Er schaffte es mit rund 800 Mann zurück nach Stirling. Ein klarer Sieg also für die Jakobiten, oder? Naja, nicht ganz. Ein einziger Schuss hatte einen teuflischen Weg gefunden. Unter dem Arm hindurch, in die Flanke und dann in das Herz von Bonnie Dundee. Der sterbende Dundee fragte an einen Stein gelehnt, wie die Schlacht denn verlaufen sei. Ein Soldat antwortete, gut für König James, aber es tut mir leid um eure Lordschaft. Dundee erwiderte daraufhin, wenn es für ihn gut läuft, ist es um mich umso weniger wichtig. Und mit seinen letzten Worten lag Bonnie Dundee leider völlig falsch. Bei den Regierungstruppen starben oder verschwanden an dem Tag um die 1800 Soldaten. Auch die Jakobiten mussten 700 Gefallene beklagen. Fast jeder dritte Kämpfer starb also. Aber am schlimmsten wog der Verlust ihres Anführers. Das Nachspiel. Killiecrankie ist ein typisches Beispiel für die Schlacht war gewonnen, aber der Krieg verloren. Zwar gab es eine kurze Panik über die Nachricht der Schlacht seitens der Regierungstreuen. Doch als dann die Nachricht von Dundees Tod die Runde machte, schwand die Unterstützung für die Jakobiten. Und deren Anführer machten weitere Fehler. So beschlossen sie, dass Alexander Cannon die Führung nach Dundee übernehmen sollte. Den erfahrenen und tapferen Lochiel überging man dabei einfach. Und der war derart beleidigt dadurch, dass er seine Männer sammelte und von dannen zog. Am 21. August 1689 unterlagen dann die Jakobiten bei der Schlacht von Dunkeld. Auch König James zögerte mit seiner Unterstützung und im Jahr 1690 unterlagen die Jakobiten schließlich bei der Schlacht von Cromdale erneut. Dabei wäre durchaus mehr möglich gewesen, hätte man entschlossen gehandelt und einen charismatischen Führer gewählt. Mit dem Massaker in Glencoe endete der erste Jakobitenaufstand dann endgültig. Aber diese Geschichte erzähle ich euch ein anderes Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann unterstützt mich doch mit einer PayPal-Spende oder einer dauerhaften Unterstützung beim deutschen Anbieter Steady. Fragen, Anmerkungen und Ideen bitte gerne in die Kommentare. Und wer noch nicht abonniert hat, der sollte das schleunigst tun. Bis zum nächsten Mal sage ich, euch war Agas Chiriandrast beim deutschen Anbieter Steady. Steady, hör Steady.